Während wir in den ersten beiden Stunden gemeinsam mit dem Dirigenten Eckhard Witschig über die Grundlagen von Bel Canto gesprochen haben, über große Sängerpersönlichkeiten und über Bel Canto aus Sicht des Dirigenten, wollen wir in der kommenden Stunde nun den Blick weiten und uns mit dem Spannungsfeld von Bel Canto Oper und Regie beschäftigen. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zur dritten Stunde der Sendung Musik im Gespräch am heutigen 1. Mai-Feiertag. Am Mikrofon begrüßt Sie Elisabeth Hahn. Die Deutsche Oper Berlin war in diesem Jahr Gastgeber des Bel Canto Symposiums und hat sich dabei unter anderem auch mit der szenischen Herausforderung von Bel Canto Oper auseinandergesetzt. Auch heute noch werden viele Opern von Bellini oder Donizetti, also dem klassischen Bel Canto Repertoire, nur konzertant aufgeführt. Den einen ist die Handlung zu flach, den anderen gibt der unbedingte Fokus auf den Gesang der Primadonna nicht genügend Raum für einen mehrdimensionalen Blick auf die Geschichte hinter der Musik und auf die Besetzung neben dem alles überstrahlenden Gesang der Titelpartie. Und gibt es überhaupt Interesse beim Publikum für die häufig weniger bekannten Bühnenwerke und die damit verbundene ganz eigene Gefühlswelt des Bel Canto-Gesangs? Antworten auf diese Fragen geben die Teilnehmer der Podiumsdiskussion vom Bel Canto-Symposium. Wir senden einen Mitschnitt aus der Deutschen Oper vom 10. Februar. Bevor wir in diese Diskussion einsteigen, wollen wir die kommende Stunde einrahmen mit Musik aus Vincenzo Bellinis Oper La Sonnambula. Die Inszenierung des Regieteams Jossi Wieler und Sergio Morabito an der Deutschen Oper wird uns auch in der kommenden Stunde thematisch begleiten. Deswegen vorab ein kleiner musikalischer Vorgeschmack. Cecilia Bartoli als Amina und Juan Diego Flores als Elvino singen das Duett A Costante nel tuo, nel mio seno. Begleitet werden sie vom Orchestra La Scintilla unter der Leitung von Alessandro De Marchi.
Pur ne sono
costante nel tuo, nel mio seno. Das Duett zwischen Amina und Elvino aus der Oper La Sonnambula von Vincenzo Bellini. Es sangen Cecilia Bartoli und Juan Diego Flores. Begleitet wurden sie vom Orchestra La Scintilla unter der Leitung von Alessandro De Marchi. Bel Canto-Oper als szenische Herausforderung. Die Podiumsdiskussion aus der Deutschen Oper Berlin vom 10. Februar hören Sie nun im Deutschlandfunk Kultur. Die Gäste auf dem Podium sind Sabine Schweizer, Regisseurin und Operndirektorin am Theater Bielefeld, der Regisseur Jossi Wieler, zuletzt Intendant an der Stuttgarter Oper, der Dramaturg und Regisseur Sergio Morabito und der Hausherr des Symposiums und Intendant der Deutschen Oper Berlin, Dietmar Schwarz. Der Moderator der Podiumsdiskussion ist Jürgen Liebing.
Als Einstimmung möchte ich alle fragen, wie Sie zur Bel Canto Oper gekommen sind. Eigentlich ist Bel Canto Oper ja ein Widerspruch, denn eigentlich sollte in jeder Oper schön gesungen werden, ob nun bei Schönberg oder bei Mozart oder Monteverdi. Aber es gibt so einen bestimmten engeren Begriff des Bel Canto, der ja in diesem Symposium eine große Rolle gespielt hat. Und es gibt Menschen, die irgendwie sagen, igitt, igitt, die muss man vielleicht dazu prügeln. Andere hatten ihr Erweckungserlebnis, ihr Wow-Moment. Frau Schweizer, wie war das bei Ihnen?
Na, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man zuerst Operette und Spieloper gesehen hat. Und die ersten Bel Canto-Opern, in die man als Kind reingeschickt war, Der Barbier von Sevilla oder La Cenerentola. Und da war es eigentlich immer so, dass ich mich immer gefreut habe, eigentlich wenn Rezitative kamen, wenn große Szenen kamen, mehr als eigentlich auf die Arien, weil ich fand das immer sehr retardierend als Kind. Und genoss das, war eigentlich eher so anschnallen, Türen schließen, jetzt geht's los, jetzt genießen wir einfach nur den Gesang. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich war über die Kunstfertigkeit sehr überrascht. Dann habe ich meinen ersten Wagner gehört und dachte, ah, so ist das also, wenn jeder Ton ein Wort bedeutet oder ein Wort, ein Ton sich so gegenseitig ergänzen. Warum wiederholen die eigentlich immer alles in den Bel Canto-Opern? Also der Bel Canto-Begriff war mir natürlich noch nicht vertraut. Und dann eigentlich über den Weg, dass ich irgendwann auch nicht mehr akzeptiert habe, dass auch eine Wagner-Oper Stehtheater war, sondern dass man auch da wirklich jedes Wort mit Leben füllen kann, bin ich eigentlich wieder auf den Gedanken gekommen, dass im Bel Canto das genauso sein kann. Und habe dann so langsam Zutrauen gefasst, eigentlich vor allen Dingen über La Traviata. Weil ich finde, da ist diese Arie der Violetta, war für mich eine Initialzündung zu sehen, wie eng ein solcher Gesang zusammengehen kann mit dem Kraftwerk der Gefühle. Mhm.
Jossi Wieler, wie war es bei Ihnen? Brauchten Sie einen langen Weg, um zum Bel Canto zu kommen?
Ja, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt. Ich komme vom Schauspiel her. Mir war Musiktheater weniger vertraut lange. Ich habe dann 1994 angefangen in Stuttgart an der Oper mit Opernregie über Klaus Zehlein, den damaligen Intendanten. Und das war zusammen mit Sergio Morabito, der damals auch schon Operndramaturg war am Haus. Und über Sergio habe ich eigentlich die Nähe und dann auch die Liebe zum Bel Canto entdeckt. Ja, so Opern, wie wir sie gerade vorhin, worüber wir gehört haben, eben Norma war unsere erste Bellini-Inszenierung 2002, Spielzeit 1-2, die wir gemeinsam inszenierten. Und das war eine phänomenale Entdeckungsreise.
Also sind Sie, Sergio Morabito, der Türöffner gewesen quasi?
Ja, ich glaube schon, wobei eben als wir anfingen, Jossi als Opernregisseur, ich in Stuttgart damals, und damals konnten wir uns ja die Stücke nicht aussuchen, sondern das war dann ein sehr glücklicher Umstand. Das hatte auch was mit der wunderbaren Kerstin Nagelstadt, die Sie jetzt als Norma auch erleben konnten in diesem Ausschnitt, zu tun, dass sich Pamela Rosenberg, die damalige Castingdirektorin, Co-Intendantin von Zierlein, dass sie sich dann für dieses Stück, das Haus sich entschieden hat, dieses Stück neu zu produzieren. Allerdings, das Stück war mir eben nicht unbekannt. Das hat auch etwas zu tun mit meinen sizilianischen Wurzeln. Bellini stammt ja aus Catania. Und es war über die Familie meines Vaters, dass ich zum ersten Mal in Kontakt kam mit der italienischen Oper überhaupt, aber besonders dann auch mit Bellini. Also das war für mich eine Möglichkeit, auch mit Sizilien Kontakt und mit der sizilianischen Kultur Kontakt zu halten, auch über diese großen Entfernungen damals hinweg.
Also haben Sie es relativ leicht gehabt als quasi Sizilianer. Vielleicht gibt es sogar noch irgendwelche verwandtschaftlichen Verhältnisse, wenn man da ein bisschen länger recherchiert. Herr Schwarz, wie war es denn bei Ihnen?
Naja, wenn ich das von Sergio jetzt höre, sehr ähnlich. nicht sizilianisch, sondern schwäbisch. Meine erste Oper war in Stuttgart. Gibt es da drei Ränge? Dritter Rang, kann ich mich noch erinnern, ganz weit weg, da irgendwo die Szene. Elisir, ich war damals so 12, glaube ich, oder so, also schon nicht mehr Kind. Und das war so die erste Begegnung mit diesem engen Begriff des Bel Canto. Naja, und dann später, als ich studiert habe, wir haben ja zur gleichen Zeit in München studiert, da war
Frau Schweizer und Sie.
Ja, sie war an der Hochschule, ich an der Universität, aber das Gemeinsame war August Everding. Und zu der Zeit war da schon Edita Gruberova. Vor allem erinnere ich mich noch an die Entführung. Das ist natürlich auch jetzt wieder der erweiterte Begriff, wie wir gelernt haben von Bel Canto, der frühere. Und diese Form von, also die Faszination von Edita Gruberova, die hat sich, glaube ich, auf uns übertragen. Sonst waren wir als Studenten damals, ich habe das auch schon öfters mal gesagt, natürlich immer so, dass wir gesagt haben, die einzigen Ideen, die der Regisseur Everding hat, die hat er von uns. Was so natürlich auch nicht war. Aber ich erinnere mich schon noch so, wir durften dann als Studenten so dann bei Endproben dabei sein. Für Premierenkarten war das natürlich immer schwierig damals, dass Everding dann so gesagt hat, also gnädige Frau, könnten Sie vielleicht einen Schritt auf dem Balkon bei der Traurigkeitsarie nach links gehen? Sie sehen da einfach besser aus, weil das Licht ist da genau dran. Das war so das, was mir an Umgang mit Primadonnen damals geblieben ist.
Sie liefern das Stichwort Primadonnen. Die spielen ja bei den Bel Canto-Opern. Ich meine überhaupt in der Oper, die Frauen sind auf der Bühne, an sich ist es eine Männerdomäne, die Komponisten, die Librettisten, die Dirigenten, aber auf der Bühne dominieren die Frauen, besonders bei diesen Bel Canto-Opern. Und da fällt mir auf, dass Bel Canto-Opern sehr häufig konzertant gegeben werden. Liegt das vielleicht an den Primadonnen? Sie nannten Edita Gruberova, die nicht so unbedingt etwas anfangen können mit dem, was wir heute Regietheater nennen?
Also die Entwicklung für mich jetzt als Intendant, was Programmierung von Bel Canto anbelangt, da habe ich jetzt wirklich mit der Erfahrung mit Josi Wieler und Sergio Morabito sehr, sehr viel gelernt und bin jetzt eigentlich dran, dass man das weitermachen muss auf diese Richtung. Ja.
Aber gerade an der Deutschen Oper war es häufig konzertant.
Ja, deshalb sage ich ja, es war natürlich teilweise so schon mit der Grund, dass man eine Gruberova eben für szenische Aufführungen sehr schwer nur bekommt. Also da muss ich sagen, da hat es ein Regisseur, Christoph Loy, dann doch noch in einem relativ späten Stadium der Karriere der Gruberova geschafft mit diesen Aufführungen in München, also Roberto Devereux erinnere ich zum Beispiel, dass er mit dieser Primadonna umgehen konnte und eine Inszenierung geschafft hat, die uns was Heutiges sagen. Ganz anders als ihr damit umgegangen, aber das fand ich schon nicht interessant. Also wie die Gruberova da ihre Perücke runternimmt, das war also wirklich von der Emotionalität eine sehr, sehr berührendes. Aber das ist natürlich immer so bei uns jetzt so teilweise eben die Alternative gewesen. Eine Neuinszenierung haben wir nicht geschafft, mit Gruberova hinzukriegen. Und deshalb finde ich auch diese andere Art, die eben jetzt nicht wie Morabito Wieler an den Bel Canto gehen, nicht nur um die Primadonna herum arbeiten. Das finde ich wahrscheinlich zeitgemäßer.
Ja, vielleicht noch kurz zu sagen, ich bin natürlich auch eher ein Vertreter von der szenischen Umsetzung. Gerade Josi Wieler und Sergio Morabito machen das wunderbar. Aber ich habe ja auch 8 Jahre am Nationaltheater in Mannheim gearbeitet, da gab es die Tradition der festlichen Opernabende und natürlich konnte man den einen oder anderen Gast da gewinnen, auch in eine szenische Aufführung einzusteigen mit 1 bis 3 Tagen Proben, was entsprechend natürlich auch ein bisschen Selbstinszenierung war. Aber Frau Gruberova, und das muss ich wirklich sagen, hat es geschafft, in konzertanten Aufführungen, für die wir sie gewinnen konnten, eine Welt zu eröffnen, rein durch den Gesang. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich denke, das muss man auch wertschätzen. Und natürlich in so einem Glücksfall wie mit Christoph Loy bei Roberto Devereux ist das natürlich dann nochmal die Möglichkeit, an der Bayerischen Staatsoper so etwas zu kreieren. Das ist natürlich besonders schön.
Herr Wiele, Sie haben ja Ihre Intendanz in Stuttgart mit La Sonnambula eröffnet. War das ein Statement?
Also die Sonnambula war nicht die Eröffnung, aber es war unsere erste Inszenierung unter meiner Intendanz im ersten Jahr. Das hat auch ganz praktisch-künstlerische Gründe. Wir hatten eine Anna Dorlowski im Ensemble, mit der wir auch danach viel inszeniert haben, nicht nur Bel Canto, auch Barock. Und sie ist einfach eine so szenisch offene Sängerin und eine große Künstlerin, dass das eine wunderbare Idee war, auch von Sergio damals, dass wir das in der ersten Spielzeit machen sollten. Und die Entwicklung danach war dann eben vor 3 Jahren, dass wir auch noch die Puritana auch mit Anna Dorlowski als Elvira im Zentrum gemacht haben. Und es kommt vielleicht noch etwas dazu, wir haben das gerade erwähnt, eben es geht nicht nur um die Primadonna, es sind alle Figuren, haben eine szenische Existenz, ganz besonders auch die Chöre bei Bellini, und mit dem Stuttgarter Staatsopernchor hatte man ein hohes Gut, womit man szenisch sehr, sehr reich arbeiten konnte.
Und diese Inszenierung war ja dann auch Aufführung des Jahres und ist jetzt eben in Berlin gelandet, dank Herrn Schwarz. Haben Sie damit quasi eine Initialzündung gegeben, dass man Bel Canto nicht, wie Herr Schwarz auch selbst bekannt hat, am Anfang gesagt, na ja, da ist die Musik, und Frau Schweizer auch sagt, da sind diese schönen Arien, aber mit der Regie haben wir da so unser Problem.
Also Sergio Morabito hat das ja schon erwähnt, wie viel man in diesen Libretti entdeckt, gerade in den Widerständen, die Dinge, die sich nicht gleich an der Oberfläche erklären lässt, wenn man sich damit befasst, eröffnen sich einem wirklich neue szenische Räume, nicht nur musikalisch, wirklich auch szenisch. Es wird haptisch, sinnlich. Und das waren jedes Mal bei all den 3 Bellini-Opern, die wir gemacht haben, große Entdeckungsreisen. Auch diese Frauenfiguren, eben die Fragilität dieser Frauenfiguren, bei der Sonnambula, die Nähe zu Heinrich von Kleist und seinen Frauenfiguren in den Dramen, ein Evchen, ein Käthchen, eine Marquise von O, all das findet man bei einer Sonnambula zum Beispiel. Und auch bei einer Elvira in Puritani, diese Fragilität, dieses Wandeln zwischen Verrückung und Normalität.
Sie sind quasi mit 3 verschiedenen Häusern verbandelt. Also die Deutsche Oper ist die größte Oper in Berlin. Berlin ist ja mittlerweile wieder glücklich, dass es 3 Opern hat. Das Stuttgarter Opernhaus würde ich jetzt mal von der Größe dann etwas kurz darunter, und Bielefeld, ohne jetzt Bielefeld zu nahe zu treten, ist ein eher kleines Haus. Wie geht man damit um, wenn man nicht gleich jetzt so eine Sängerin im Ensemble hat, wo man sagt, ja, mit der können wir jetzt La Sonnambula oder anderes machen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir in den ersten Zeiten meiner Operndirektion jedes Jahr Bel Canto gemacht haben, 2-mal Rossini und 1-mal Donizetti. Einfach noch ein bisschen in dieser Naivität, dass das Rollen sind für unsere jungen Sänger. Die passen da eigentlich tatsächlich einfach von Erscheinungsbild und von der Jugend der Stimme wunderbar dazu. Aber die Erkenntnis war, dass wir tatsächlich der Weg zu kurz war für unsere jungen Sängerinnen und Sänger, für einige von ihnen. Den Weg, sich das in die Stimme zu schaffen über lange Zeit, parallel zu all den anderen Werken, die sie auch singen müssen. Also es sind ja mehr die Allrounder. Und was ich wirklich besonders interessant finde, wenn ich das gerade noch ausführen darf, ist die Idee, wenn ich jetzt an Regie denke und mal nicht nur an die Sänger. Ich habe mich mit den Regisseuren unterhalten, mit denen ich in diesen letzten 6 Jahren viel zusammengearbeitet habe. Und da waren wirklich 4 Kategorien zu erkennen. Diejenigen, die sagten, ich kann mit diesem Teppich, dieser relativ banalen Geschichte, die es erstmal scheint, und mit so besonderen Arien obendrauf nicht viel anfangen, ich steige da psychologisch aus. Also jemand, der nicht so wie Sie in die Tiefe dringen konnte, dem sich das nicht erschlossen hat. Dann gab es diejenigen, die sagen, ja, ich würde es gerne machen, aber lieber dann wirklich an einem großen Haus, wo Spezialisten sind, wo man sich die Vorbereitung nimmt. Und sonst fange ich an, Verismo zu inszenieren, weil die jungen Sänger das einfach noch nicht packen, mit diesem Affekt umzugehen. Die 3. Stimme war gerne Rossini, weil da kann man diese vollkommen durchgeknallten Plots machen, diese seltsamen, verrückten Dinge mit einer Scala di Seta, verzeiht ihm das Publikum fast alles, wenn man einen guten Plot hat, wenn man es witzig erzählt. Und was ich besonders interessant fand, Paul-Georg Dittrich, ein junger Regisseur, den ich sehr schätze, weil er sehr klug, sehr analytisch damit umgeht. Ich habe einmal Lucia gemacht, ich habe es leider nicht gesehen von ihm. Und das Wichtige war mir eigentlich, wie schaffe ich die Situation genau für diesen Gesang? Und wie schaffe ich es eigentlich, weniger Storytelling zu machen, sondern eben einen Widerstand zu geben für diese Menschen, die um ihre Existenz singen? Also das jetzt bezogen auf Lucia di Lammermoor. Und das fand ich besonders stark. Er fand es eigentlich wie ein Labor, wie ein Kraftwerk der Gefühle, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in dem man mit wie in einem Labor wirklich herausarbeiten kann, was die Personen da bewegt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mich wirklich gefragt, man müsste mit Herrn Dittrich dann jetzt mal unbedingt eine bekannte Oper machen. Warum haben wir es noch nicht gemacht?
Also warten wir ab, bis diese Frage positiv beantwortet wird. Nun ist es so, dass es hunderte von Opern gibt, vielleicht sogar tausende, aber das Kernrepertoire ist relativ klein. Bei den drei Opernhäusern in Berlin, die kloppen sich sogar manchmal, wer darf den nächsten Ring des Nibelungen machen, und es gibt mehrere Zauberflöten. Gut, kloppen ist vielleicht ein bisschen heftig, aber man hat sich auch schon mal auseinandergesetzt darüber. Bei einer Norma oder einer Lucia di Lammermoor kann ich mir das, glaube ich, eher nicht vorstellen, dass die Staatsoper auf die Idee kommt und sagt, das wollen wir jetzt auch machen, Herr Schwarz. Wie ist es bei Ihnen? Welchen Stellenwert hat denn diese im engeren Sinne Belcanto-Oper im Repertoire?
Naja, ich meine, Sie haben das richtig beschrieben. Wir haben einmal im Jahr eine Konzertante-Aufführung gehabt mit eben Grubarowa, Damrau etc. Das ist ein Aspekt gewesen, für den wir uns entschieden hatten. Ob das jetzt für die Zukunft so bleibt, weiß ich nicht. Also eine konzertante Aufführung werden wir sicherlich pro Spielzeit anbieten, vielleicht auch zwei. Aber darüber weiter nachzudenken, wie man damit szenisch umgeht, mit welchen Werken, da sind wir wirklich sehr dran. Mit den anderen Opernhäusern über dieses engere Repertoire von Belcanto kloppen wir uns in der Tat nicht. Also im Grunde, muss ich da jetzt sagen, wird mir auch klar im Gespräch gerade klar, sind wir eigentlich das Haus, die da weiter dran arbeiten müssen, was ich auch ganz gut finde. Und sonst haben wir natürlich in unserem großen Repertoire, wie gestern Abend, Lucia di Lammermoor seit 38 Jahren hier im Repertoire. Und seit 10 Jahren der Barbier von der Thalbach. Also so, das pflegen wir natürlich auch weiter.
Nun ist es so, dass nicht alle La Sonnambula von Jossi Wieler gesehen haben. Und Sergio Moriat, Sie haben etwas geschafft, gebe ich zu. Ich bin kein großer Fan dieser Oper als solcher. Wirklich eine ganz neue Geschichte zu erzählen, ohne jetzt etwas sozusagen, wir transportieren das in einen Morgen oder auf den Mars oder so, aber Sie erzählen sehr viel mehr. Wie sind Sie darauf gekommen, dass man sagt, ja, da ist doch mehr drin als nur schöne Musik?
Ja, also ich habe das ja gerade vorhin erwähnt, es ist wirklich, wenn man sich mit den Libretto befasst, überhaupt mit diesen Libretti, man entdeckt bei jeder Figur viel, viel mehr als nur die jeweilige Arie oder Arien, die da zu singen sind. Gerade eine Figur der Teresa, der Ziehmutter von der Amina, ist in unserer Inszenierung fast den ganzen
die
Abend auf der Bühne. Helene Schneidermann, das ist von als Partie keine große Partie. Und dennoch merkt man beim Lesen der Partitur und vor allem des Librettos, dass da eben etwas geschrieben ist, das man versinnlichen muss. Also jede Figur hat auch ohne Sprache eine Existenz und man sieht es bei dieser Figur ganz entscheidend. Sie ist eine entscheidende Figur, sie versucht die Fäden im Hintergrund zusammenzuhalten, zu ziehen, um die Existenz zu kämpfen, ums Überleben geradezu. Das muss man ernst nehmen, so wie es sind keine der Figuren, auch ein Alessio, der Liebhaber von der Wirtin Lisa, das ist auch von der Partie her musikalisch keine große Figur. Und dennoch, er wird wichtig im gesamten Gefüge. Und das sind wir diesen Werken schuldig.
Ein bisschen habe ich dabei an die Sommergäste in der Inszenierung von Peter Stein gedacht, dass dann, wenn jemand nichts zu sagen hat, er trotzdem präsent ist. Häufig muss man sagen, wenn ich nicht singen darf, dann stehe ich nur dumm rum. Und hier ist es ja gerade so, dass bei die Theresa ist ja die ganze Zeit, sie spielt. Aber solche Figuren oder solche Menschen braucht man erst einmal im Ensemble. Hat sich das mittlerweile so verändert, dass man sagen kann, okay, heute sind die meisten Sängerinnen und Sänger bereit, auch wirklich zu spielen?
Bitte. Darf ich gerade, weil das brennt mir jetzt, weil auch gestern dann meine erste persönliche Begegnung mit Lucia Aliberti, das ist, glaube ich, wirklich noch aus einer anderen Zeit. Also habe sie hier auf der Bühne mal erlebt, vor in den 80er Jahren, aber allein die Art des Auftretens, das gibt es in der Form nicht mehr. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bedauere, aber auch nicht das Gegenteil, aber unsere Sänger, die bei uns im Ensemble sind, und deshalb finde ich, funktioniert das auch so gut in so einer Inszenierung wie unsere Sonnambula, dass da eben dieses Drumrum, was nichts mit der Geschichte, nichts mit der Musik zu tun hat, nicht mehr da ist. Ich finde das, sondern sie sich wirklich voll auf die Sache einlassen und auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Und das ist ja auch das, was die Tradition eines Ensembles einer deutschen Oper immer schon hatte, auch in den 60er Jahren. Dieses in anderen Stücken dann wieder miteinander miteinander umgehen zu müssen, ganz unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, das kann man aber jetzt nicht nur hier für uns in Berlin sagen, sondern das gilt allgemein, dass da eine ganz andere Sängerentwicklung ist. Das fand ich auch noch interessant. Ich habe dann Frau Aliberti gestern gefragt, ob sie Meisterklassen gibt. Da hat sie gesagt, no, questo no, no. Die jungen Studenten, die würden sich einfach nicht mehr ernsthaft für die Sache, für die Musik interessieren. Und da habe ich nur gedacht, das sind einfach andere Welten.
Also auf jeden Fall haben die Sänger begriffen, bei den Hochschulen dauert es partiell noch ein bisschen, haben die Sänger begriffen, dass es nicht mehr den klassischen Sänger eigentlich gibt, sondern den Sängerdarsteller. Und das haben die sehr verinnerlicht, aber natürlich ist das eine Entwicklung, die kommt nicht so. Manche haben sehr viel von vornherein, es gibt Naturbegabung, es gibt welche, die sich da lange hineinarbeiten. Ich glaube aber, das bezieht sich nicht nur auf die Solisten, sondern auch zum Beispiel auf den Chor, weil ich habe das gerade beobachtet, wie wichtig es ist. Früher war dann so, da war ein Tableau, dann sang die Sopranistin ihre große Szene, hinten war Schweigen im Walde, man erstarrte in irgendeiner Haltung, nickte vielleicht einmal, machte einmal so, aber machte eine große Geste hin zum Sänger, um ihn nochmal zu unterstützen. Heutzutage ist das so, dass wirklich der Chor auch zum Beispiel eine große Rolle spielt. Und das, was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ich glaube, es hat Professor Mösch gesagt, ich bin aber nicht mehr ganz sicher, dieses Stillstehen der Zeit, die in so einer Arie teilweise geschieht, aber nichts eigentlich mit unserem Zeitempfinden zu tun hat, das fand ich sehr interessant. Das empfand ich jetzt so bei Somnambula, dass die Sängerin wirklich Zeit hatte und Kraft hatte, diesen inneren Gefühle zu entwickeln, aber hinten lief die Zeit in Normalzeit ab und das hat diesen Konflikt nochmal unglaublich zugespitzt und das fand ich sehr spannend und das lassen die Sänger heute auch zu. Früher wäre das so, Tatzett, bitteschön, die Sängerin singt, hinten bewegt sich bitte nichts und da hat sich wirklich sehr viel geändert und das finde ich wunderbar, weil das macht mir Hoffnung, dass der Bel Canto wirklich überleben kann, auch in szenischer Form, nicht nur eben konzertant.
Bel Canto als szenische Herausforderung. Sie hörten den ersten Teil der Podiumsdiskussion am Deutschen Theater Berlin, die der Deutschlandfunk Kultur während des Bel Canto Symposiums am 10. Februar mitgeschnitten hat. Und als kleines musikalisches Intermezzo hören wir wieder Musik aus der Bel Canto Oper La Sonnambula von Vincenzo Bellini. Und zwar das herzergreifende Duett zwischen Amina und Elviro, D'un pensiero e d'un accento, mit der legendären Maria Callas als Amina. An ihrer Seite singt der Tenor Nicola Monti. Begleitet werden sie vom Chor und Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung von Antonio Votto. Thank you. D'un pensiero ed una cento. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1957 mit der Callas als Amina und Nicola Monti als Eviro. Antonio Votto leitete den Chor und das Orchester der Mailänder Scala. Und mit dieser Musik schlagen wir die Brücke zum zweiten Teil unserer Podiumsdiskussion aus der Deutschen Oper Berlin. Jürgen Liebing spricht mit seinen Gästen Sabine Schweitzer, Jossi Wieler, Sergio Morabito und Dietmar Schwarz über Fragen der szenischen Umsetzung von Belcanto-Opern.
Es wird ja viel gesprochen über die Krise des Gesangs. Manche versingen sich zu früh oder zersingen sich zu früh. Und das ist ja natürlich auch eine Gefahr beim Belcanto. Ist Ihnen das schon begegnet, dass Sie sagen würden, na jetzt ist aus und vorbei? Also
naja, ich glaube, man sollte jetzt auch Belcanto ja gar nicht jetzt auf einen trivialen Sinn schönen Gesang reduzieren, sondern das ist ja gerade bei auch großen Künstlerinnen oder Künstlern in dem Fach, wo natürlich die auch die stimmliche Reifung, auch Alterung natürlich, wenn das technische Fundament da ist und das ganz wichtig und ganz entscheidend ist. Es gibt ja auch da, diese Rollen sind ja nicht, das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Figuren, die da erzählt werden und erzählt sein wollen, auch ganz unterschiedliche Generationen, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und insofern glaube ich, das ist ja ein Missverständnis, dass man eben Bel Canto immer dann denkt, ja, das ist halt dann eine schöne Untermalung, eine schöne Spitzentöne, eine schöne Linie oder so. Wir wissen natürlich, dass auch aus der Arbeit, wie entscheidend das ist, dass die Sängerinnen und Sänger an der Artikulation, an der Diktion arbeiten, weil eben die ganzen Farben, alles das, da kann man sich nicht sozusagen auf das Orchester verlassen, sondern das ist ja eine Dimension und eine gestalterische Fantasie, die möglicherweise aus einer gewissen Perspektive auch übersteigt, anderes, den Anspruch, den andere Gesangsfächer stellen, wo es vor allen Dingen um Tragfähigkeit, um Ausdauer, um Volumen geht. Das ist in diesem Repertoire natürlich ganz anders. Ich glaube, was Sie auch nochmal, diese Frage, es wird gesungen und was passiert eigentlich drumherum? Ich glaube, wir bringen uns um eine konkrete Erfahrung genau dieses Gesanges, wenn wir ihn nur abstrakt zelebrieren. Das heißt, dieser Gesang ist ja stets Ausdruck eines Leidens, einer Not, einer bestimmten Figur, die ganz einfach umstellt ist, die ausgeliefert ist, gefangen ist in einer Situation. Und aus dieser Umstellung heraus, aus dieser Unfreiheit heraus, entwickelt sich überhaupt dieses Transzendieren des Gesanges. Das heißt, und das ist der Weg, den wir verfolgen in diesen drei Arbeiten, die ich Ihnen ausschnittweise präsentieren konnten, dass man wirklich versucht zu verstehen, dass dieser Gesang seine Rechtfertigung eigentlich nur aus den szenischen Koordinaten heraus gewinnen kann. Oder aber es ist eine wohlfeile, konzertante Veranstaltung und man kann das mögen oder man kann es nicht mögen. Aber ich denke, es ist wirklich Theater, diese Komponisten, auch ein Bellini, das waren Theaterleute, die für ein bestimmtes Ensemble, für ein bestimmtes Theater, die auf bestimmte Trends natürlich auch reagiert haben, die mit Spannung verfolgt haben, was in Paris neu auf die Theaterbühnen kommt und natürlich da permanent Grenzen ausgereizt haben, auch in dem, was sozusagen dargestellt werden kann, bestimmte Tabus, die ausgesetzt werden für eine solche Oper. Und ich denke natürlich ein bisschen die Distanz ist natürlich durch das Schaffen von Wagner und Verdi gegeben, die eben beide mehr und mehr nicht mehr fürs Theater direkt, sondern eben für den Verlag, also bei Verdi wurde Ricordi immer wichtiger, da war es dann auch wichtig, natürlich eine gute Uraufführungsbesetzung zu haben, aber eigentlich war die Partitur das Werk und nicht mehr die Aufführung, nicht mehr das Theater. Und bei Wagner natürlich in einem noch sehr viel extremeren Fall, dass er quasi abstrakt sozusagen das notiert hat, seine Vision oder Audition eines Werkes. Und dann musste der Theaterbetrieb und die Interpreten mussten gucken, wie sie dem gerecht werden konnten. Das heißt, es ist ein Verlust natürlich der Nähe und ein Verlust an lebendigem Theater, der auch stattgefunden hat. Das heißt, es geht nicht darum, diesen historischen Prozess rückgängig zu machen. Das ist unmöglich, aber wir können ihn natürlich heute reflektieren und eben bestimmte Voraussetzungen, die wir absolut setzen oder als zum Maßstab nehmen für einen Opernabend, natürlich ganz, ganz relativ sind und sich auch von Generation, nicht nur von Generation, sondern auch die permanent im Fluss sind und sich entwickeln, dass wir heute Barockopern wieder selbstverständlich spielen, das war noch vor 30 Jahren, hätte das kein Mensch sich auszudenken gewagt, dass es überhaupt möglich ist. Monteverdi, man nahm an, das ist eh verschollen, da gibt es ja eh nur noch die Basslinie und die Melodie und die Orchesterstimmen sind verschollen, dass wir heute wissen, dass sozusagen da ist die ganze DNA eines großartigen Musiktheaters gefasst, das konnte sich vor 30 Jahren niemand vorstellen, dass wir Händel wieder spielen, nicht nur auf irgendwelchen Spezialisten-Festivals. Und genauso, denke ich, wird es auch mit dem sogenannten Bel Canto Oper sein und wir werden weiterhin alles dafür tun.
Nun bedarf es natürlich auch eines Publikums für diese Opern. Klar, Barbier von Sevilla ist kein Problem und Rigoletto ist auch kein Problem, aber schrecken Sie nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen davor zurück, dass man sagt, naja, also um ein großes Haus im Repertoire zu füllen, nehme ich lieber, jetzt sag ich mal, die Schlachtrösser. Denn ich meine, Bellini und Donizetti waren ja sehr fleißige Komponisten. Also da gäbe es ja noch mehreres zu entdecken.
Also hier in Berlin ist es sicherlich so, dass man für
diesen engen Begriff der Bel Canto-Opern durchaus auch die unbekannteren Werke hier spielen kann und das ein Publikum findet. Ich meine, ist Sonnambula jetzt ein bekanntes oder unbekannter Titel? Also ist, wie haben Sie es gesagt, es ist kein Schlachtross-Titel auf alle Fälle. Und da sehe ich eigentlich weniger das Problem. Ich meine, unsere Aufgabe ist es in den Spielplänen immer diese Ausgewogenheit zu haben. Ja, wenn ich dann vielleicht Beatrice di Tenda nehme, wird es wahrscheinlich schon nicht falsch sein, einen anderen, vielleicht bekannteren Titel in dieser Spielzeit auch noch anzubieten, dass man den Ausgleich hat. Aber nö, also da sehe ich momentan eigentlich eher eine Ermutigung seitens des Publikums, hier weiter auch nicht so ganz bekannte Titel anzubieten.
Und wenn man so einen Regisseur wie Jossi Wheeler hat, dann würde auch das gehen, denke ich. Aber wie ist das in Bielefeld? Ich meine, da ist ja schon jetzt, ich komme von da, insofern kenne ich auch das Publikum so ein bisschen und das ist schon etwas anderes. Da kann man vielleicht die Affascinados für den Bel Canto an zwei Händen abzählen.
Ja, also wenn man es für die reine Kulinarik macht, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es extrem wichtig zu sagen, interessiert uns der Blot wirklich zutiefst. Haben wir ein Team, mit dem wir das machen wollen? Das Team bezieht sich auch auf Dirigenten, natürlich auf ein Regieteam, es bezieht sich auf die Sänger. Haben wir das Herzblut dafür, es zu machen? Und in Bielefeld ist es wieder was Besonderes. Da interessieren mehr die bürgerlichen Themen. Dass, wenn Sie von da kommen, werden Sie das wissen. Der Bielefelder ist nicht unbedingt an den großen Königsdramen interessiert. Der ist eigentlich eher an den bürgerlichen Themen interessiert. Und man muss dann wirklich überlegen, haben wir etwas, womit wir unserem Publikum durchaus, es kann ja durchaus kulinarisch sein, trotzdem die Musik ist schön, man kann sie genießen, wenn man Kulinarik damit vergleicht, das ist ein Genießen von dieser Musik, das ist ja nicht falsch. Aber es geht einfach noch tiefer. Und wenn wir sagen, dafür haben wir das Herzblut, dafür haben wir die richtigen Sänger, die richtigen Teams, dann glaube ich, kann man den Bielefelder auch gewinnen. Es braucht einfach mehr Vermittlungsarbeit. Der ist für einen Peter Grimes deutlich leichter zu gewinnen, der Bielefelder, ja.
Nun erwähnten Sie, Frau Schweizer, die Dirigenten. Nun wissen wir, dass es auch Dirigenten gibt, die mit einer bestimmten Art des Inszenierens ihre großen Mühen haben. Angefangen davon, wenn man die Ouvertüre zum Beispiel schon bespielt auf der Bühne, weil sie dann sagen, die Ouvertüre gehört mir. Haben Sie da Erfahrungen gemacht, Herr Wheeler, mit Dirigenten, die ein bisschen die Nase gerümpft haben oder die Sie erst überzeugen mussten?
Also nicht bei den Arbeiten, die wir gemacht haben. Wir haben
aber als Intendant?
Auch als Intendant. Nein, man versucht natürlich, so wie Frau Schweizer das gesagt hat, Teams zusammenzustellen, künstlerische, wo die sich gegenseitig befruchten, die sich ergänzen, wo etwas Neues dabei entsteht. Und es wäre natürlich nicht sehr besonnen, einen Dirigenten für eine szenische Umsetzung einer Bel Canto-Oper zu engagieren, der sich für die Szene nicht interessiert. Man muss das schon in einem Dialog gemeinsam entwickeln, so wie auch Sergio Morabito und ich zusammen in einem Dialog arbeiten, mit Anna Fiebrock als Bühnen- und Kostümbildnerin zum Beispiel. Es ist immer nicht nur einer, aber das ist ein großes Thema, was Sie da gerade ansprechen, die hierarchischen Strukturen im Musiktheater. Ja, es braucht einen Dirigenten, der verbindlich das musikalisch leitet. Und es braucht einen Regisseur, der eine Szene, einen szenischen Prozess organisiert. Aber Musiktheater ist eine kollektive Kunst. Es ist die kollektivste Kunst überhaupt, die es gibt. Und es geht unter anderem auch darum, eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle mit ihrer eigenen Fantasie etwas dazu beitragen können, dass ein eigenes neues Kunstwerk daraus entsteht und dass man nicht einfach nur die Noten und den Text in einer unsinnlichen Form übersetzt.
Sie sagten richtig kollektivste Kunst, wenn man kollektiv steigern kann, aber es ist auch die hierarchischste. Trotz allem, also Frau Schweizer sprach vorhin von den Sängern und Sängerinnen, die sich allmählich verändert haben und die auch anders damit umgehen, mit dem Darstellen und nicht nur dastehen. Bei den Dirigenten habe ich den Eindruck, dass dieser Prozess noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass es doch immer noch Spannungen gibt zwischen unten, dem Graben und oben.
Ja, es ist natürlich unmöglich zu verallgemeinern in dieser Frage auch. Das muss man sagen. So, wir hatten vielleicht Glück, aber wir haben das immer als extrem inspirierend, beflügelnd erlebt, den Dialog wirklich mit Dirigenten. Das war ein Gabriele Ferro, der eben die Erstproduktion von der Sonnambula dirigiert hat beispielsweise. Und ich erinnere mich an einen Moment, es gibt eine DVD, wurde produziert und zusammen haben wir uns ein Zwischenergebnis angesehen und dann in dieser ersten Nachtwandelszene, wo sie da beim Grafen im Zimmer auftaucht und so, und plötzlich fing er an zu weinen. Ich wusste nicht, was passiert war und wie ich ihm hätte helfen können. Und dann sagt er, nein, es ist alles in Ordnung, aber diese Musik ist so schön und es ist aber so wahr, was ich sehe, was die Szene mir erzählt über diese Begegnung. Und eigentlich hat Bellini wenn er es auch nicht ausgesprochen hat, aber er hat gedacht, er hat das so empfunden, er hat das so gefühlt. Also das war ein sehr besonderer Moment natürlich, vor denen gibt es nicht allzu viele, aber auch ein Giuliano Carella, mit dem wir die Puritaner erarbeitet haben, der extrem sich eingelassen hat und natürlich gespürt hat, dass da nicht beliebig irgendwelche Dinge hingebogen oder weggelassen oder draufgedrückt werden auf die Arbeit.
Also Sie sagten richtig, das war ein besonderer Moment, also auch dem kann man leider nicht verallgemeinern. Aber dann mal noch gefragt, ganz konkret, Sie arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen als Team, wie Castor und Pollux ungefähr. Wann gibt es die nächste Belcanto-Oper? Da flüstert Herr Schwarz ganz leise, wir sind im Gespräch. Kann man schon mehr sagen?
Das sollte, glaube ich, jetzt mal reichen, aber auf alle Fälle, wir sind intensiv im Gespräch. Darf ich noch mal was zu der hierarchischen Struktur der Oper, weil mich das natürlich auch sehr interessiert, sagen? Jetzt vielleicht insgesamt, also vorbildhaftes Team Morabito Wieler, aber wir versuchen auch mit unserem Generalmusikdirektor Donald Ranicles zusammen, gerade jetzt auch in der Vorbereitung für den neuen Ring, wirklich in der Form von Team zu sprechen. Und gerade auch, ich glaube, dass sich da auch eine Entwicklung vollzieht, die jetzt nicht unbedingt mit Alter zu tun hat, würde ich mal sagen. Aber da ist auch eine ganz, also dass der Dirigent, der das hierarchisch wirklich als Zentrum die Aufführung am Abend in der Hand haben muss, also da gibt es keine Diskussion. Da muss es also so hierarchisch funktionieren. Aber bis es dahin kommt, ist durchaus eine große Teamarbeit, Vorbereitung möglich. Und ich finde, das ist auch die Zukunft. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, ich nenne da jetzt keine Namen, wo diese sogenannte Musik immer das Vorrecht hat und alles andere sich unterzuwerfen hat, bei aller Genialität. Mehr sage ich jetzt nicht.
Darf ich ganz kurz auch nochmal ein Negativbeispiel, oder dass Sie eher Ihre Skepsis vielleicht eher bestätigt, als so ein Glücksmoment, wie ich Ihnen gerade aus der Arbeit an Sonnambula berichtet habe. Natürlich lastet das auch auf uns, die Hierarchie eines solchen Betriebs, dass es beispielsweise doch selbstverständlich scheint, ich hoffe, ich irre mich, aber man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass es selbstverständlich ist, dass ein Dirigent seine Meinung äußert über die szenische Arbeit oder die Inszenierung und das auch vor Mitwirkenden. Das wäre etwas, was wir uns als Regisseure niemals erlauben würden, obwohl wir natürlich auch sehr genau beobachten, wo ist ein Dirigent noch nicht ganz angekommen mit seiner Arbeit, wo gibt es Defizite, was ist noch uneingelöst in seiner musikalischen Arbeit, aber man würde niemals auf die Idee kommen, so etwas zu äußern, außer wirklich im Vier-Augen-Gespräch. Und das empfinde ich als sehr irritierend und deshalb denke ich, wir sollten alle, die wir am Theater arbeiten, die wir Verantwortung tragen am Theater, auch dafür ein Bewusstsein schaffen, dass so etwas eigentlich nicht möglich sein sollte. Das passiert gerne auch dann, wenn dann Gastdirigent an einer Aufführung, an deren Entstehung sie nicht beteiligt waren und die dann bestimmte Dinge, die ihnen vielleicht auf Anhieb nicht einleuchten, das dann ironisch oder anders wie kritisch anmerken. Das ist sehr, also da scheinen sozusagen unterschiedliche Ansprüche auch an die Kollegialität und an die einfach auch die Höflichkeit gestellt zu werden.
Also da gibt es noch einiges zu tun und wir haben ja in dieser knappen Stunde mitbekommen, dass sich was verändert. Sie sagten, Herr Morabito, dass vor 30 Jahren eben Barockoper eigentlich kaum denkbar gewesen wäre. Sie haben jetzt, Herr Wheeler und Sie zusammen, bewiesen, dass Bel Canto mehr ist als bloß schönes Singen, sondern auch von dem, das, was zu sehen ist, wirklich einen betrifft. Frau Schweizer, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sänger und Sängerinnen wirklich auch immer mehr zu Sängerdarstellerinnen werden. Also sind die Aussichten eigentlich ganz gut. Und wenn wir dann auch noch hören, dass da bestimmte Menschen im Gespräch sind, ist das ja vielleicht ein ganz schöner Schlusspunkt für dieses Symposium über Bel Canto. Und ich danke ganz herzlich allen, die hier neben mir links und rechts gesessen haben, für ihre wunderbaren Informationen. Danke.
Bel Canto als szenische Herausforderung. Sie hörten eine Podiumsdiskussion aus der Deutschen Oper Berlin, ein Mitschnitt vom Bel Canto-Symposium im Februar. Dabei ging es um das Spannungsfeld zwischen Regie und Bel Canto-Opern. Mit diesem Rundumschlag ist der Versuch, dem großen Thema Bel Canto in unserer heutigen Ausgabe von Musik im Gespräch am 1. Mai ein Stückchen näher zu kommen, hoffentlich geglückt. Und mit dieser Musik endet unsere heutige Sendung Musik im Gespräch am 1. Mai-Feiertag. Am Mikrofon verabschiedet sich Elisabeth Hahn. Musik